Vor 4 Wochen haben wir mit der Begebenheit von Noah und der Sintflut begonnen. Und wenn wir an diese sehr bekannte Geschichte denken und diese Begebenheit, nun ist eine, die sehr vielen bekannt ist, in der Regel der ganzen Menschheit mehr oder weniger. Aber manchmal neigen wir dazu, dass wir falsche Vorstellungen haben von der Sintflut. Ich weiß nicht, welche Bilder dir so vielleicht von der Kinderbibel vor Augen schweben, aber manchmal sehen wir die niedlichen Tiere vor Augen, ein Schiff, das über die Weltmeere tuckert, vielleicht sogar Frau Noah, die ihre Wäsche über die Arche hängt, irgendwie so an Deck, um sie zu trocknen. Aber Tatsache ist, dass diese Tage der Sintflut die fürchterlichsten Tage gewesen sind, die die Welt jemals gesehen hat. Es herrschte pures Chaos. Es ging drunter und drüber. Und bevor wir nun starten und uns, man könnte fast sagen, in die Sintflut hineinbegeben, möchte ich, dass wir ein paar Dinge festhalten. Nun, heute müsst ihr auf eurem hoffentlich mitgebrachten Block oder so mitschreiben. Ja, der Drucker, der hat gestreikt, deswegen gibt es keine Wochenblätter. Aber ihr dürft euch gerne folgende Dinge notieren, und zwar 4 Dinge. Das erste, wenn wir an die Sintflut denken, ist, du musst die Schrift wortwörtlich auslegen. Ja, auch 1. Mose 6 bis 9. Diese Kapitel, die sind wahr. Es ist kein Roman, es ist keine Mythologie, sondern es ist tatsächlich Geschichte, die sich genauso ereignet hat, wie es niedergeschrieben steht. Das ganze 1. Buch Mose ist Erzähltext und berichtet über nicht Geschichte, einfach nur Geschichten, sondern über Historie, tatsächlich geschehene Dinge. Und Gott gibt uns, besonders in diesen 3 Kapiteln, 4 Kapiteln, sehr detaillierte Chronologien. Ja, besonders wenn wir dann das nächste Mal uns Richtung Kapitel 7 begeben, dort sind ganz genaue Jahreszahlen. Gott spricht zu Noah und Gott sagt ihm, er soll einen Kasten bauen. Nun, das war etwas, das bis dahin noch nie da gewesen war. Und zwar so gewaltig, so überdimensioniert, man könnte es vielleicht fast mit einem Raumschiff unserer Tage vergleichen. Ja, ungefähr sowas Gewaltiges, das wirklich alle aufschrecken lässt, die das sehen. Nun, stell dir vor, Noah hätte die Anordnungen Gottes als Roman verstanden. Ja, undenkbar. Nun, das hätte ihn nicht gerettet. Sondern die Grundlage für Errettung ist, Gottes Wort als bare Münze nehmen, so wie er es gibt. Nun, der 2. Satz, den du dir merken musst, ist, die Sintflut ist eine wahre Begebenheit. Nun, es gibt geologische Beweise, werden immer wieder im Lauf der Zeit, während wir durch die Sintflut durchgehen, ein paar Beweise herausgraben. Es gibt historische Beweise. Auf der ganzen Welt, an den entlegensten Orten, gibt es Berichte über eine Sintflut. Und allen voran sind es die Fossilien, die die Sintflut beweisen. Ja, Versteinerungen auf der ganzen Welt. Nun, es wurden fossile Ammoniten, das sind diese gewindelten Meeresschnecken, ja, vielleicht kennt ihr die, ich habe sogar welche hier mitgebracht, nicht die hier, aber andere sind im Himalaya-Gebirge gefunden worden. Nun, da stellt sich ja auf 6.000, 7.000, 8.000, fast 9.000 Meter Höhe. Da stellt man sich die Frage, wie kommen Fossilien aus dem Meer auf diese Höhe? Nun, ihr könnt am Mittagstisch nachher vielleicht ein paar so Ideen austauschen. Wie auch immer, es gibt nur eine Erklärung. Das heißt, alle Gebirge der ganzen Welt waren einst mit Wasser bedeckt. Nun, wahrscheinlich war der Meeresspiegel zu der Zeit nicht auf 9.000 Meter Höhe, sondern kommen später dazu, am Ende der Sintflut, der Himalaya, der war relativ flach und ist nachher empor, hat sich nachher empor bewegt. im Himalaya Fossilien vom Meer. Unfassbar. Wie kommen sie dahin? Die Ozeane, die haben einmal alles bedeckt. Nun, dass die Sintflut tatsächlich eine wahre Begebenheit ist, wird heute sehr stark angegriffen. Und das sogar unter Evangelikalen, ja, die eigentlich die Schrift verteidigen sollten. Ich habe ein paar Zitate mitgebracht, schlechte Zitate, ja, will ich nur mal vorneweg warnen, nicht nachahmenswert, aber einfach ein wenig, um zu warnen, was da draußen so alles niedergeschrieben ist. Einige von euch kennen sicherlich Karl Barth, ein Schweizer Theologe. Er hat viel niedergeschrieben und in seiner kirchlichen Dogmatik in Buch 3, Teil 1, schreibt er über Schöpfung und Sintflut und schreibt so einige Dinge. Nun, ich bin wirklich überrascht auf den Tag in dem Himmel. Ich weiß nicht, ob wir ihn da sehen werden. Ja, wie jemand zu sagen pflegte, wenn wir im Himmel sein werden, dann sind wir über drei Dinge überrascht. Nämlich, wer dort ist, wer nicht dort ist und dass wir dort sind. Ja, es ist sehr, sehr spannend. Wir fragen uns immer wieder bei manchen Menschen, werden wir die wirklich dort wiedersehen? Und andere, von denen wir dachten, wir werden sie nie sehen, werden, weil sie kapituliert haben, werden dort sein. Nun, hier ein schlechtes Zitat von Karl Barth, und zwar über die Schöpfung. Und er schließt die Sintflut und Schöpfung ist für ihn alles zusammen. Er sagt, so ist von der Schöpfungsgeschichte zu sagen, dass sie ganz und gar unhistorisch ist. Die Betonung, die hat er hinzugefügt. Und dass auch die biblischen Berichte darüber ihrem Wesen nach nur als ganz und gar unhistorische Berichte gelesen und verstanden werden können. Ja, unfassbar. Er sagt, all das, was hier niedergeschrieben steht, ist nicht wirklich historisch. Ja, und das wird an liberalen Bibelschulen gelehrt, an evangelikalen Bibelschulen. Es geht weiter und er sagt, Geschichte, die wir nicht zu sehen und zu begreifen vermögen, ist aber jedenfalls keine historische Geschichte. Ja, unfassbar. Er sagt über die Sintflut, sie ist nur ein Symbol für Gottes Handeln. Ja. 1940 hat er sich von den liberalen Theologen, ich meine, wir würden ihn als liberalen Theologen bezeichnen, 1940 hat Barth sich von den liberalen Theologen getrennt, weil die liberalen Theologen den Ersten Weltkrieg unterstützten und schwer zu beurteilen, was die Motivation war. War es wirklich Theologie, mit der er nicht übereinstimmte, oder war es mehr die Politik, mit der er nicht übereinstimmte? Wir werden es sehen, ob wir ihn wiedersehen oder nicht. Aber dann sagt er, die biblische Schöpfungsgeschichte ist reine Sage. Unfassbar. Hier ist zu bemerken, dass man sich speziell in der christlichen Gemeinde die Vorstellung abgewöhnen muss, so sagt er, als ob die Bibel nur dann das wahre Wort Gottes rede, wenn sie historisch rede. Oh ja, die Bibel ist dann Gottes Wort, wenn sie historisch korrekt ist. Ich meine, stellt euch vor, da sagt jemand, da erzählt jemand Lüge und er sagt, oh, es ist alles ganz in Ordnung. Ja, unfassbar. Ein anderer alttestamentliche Theologe, Walter Brüggemann, der Name klingt sehr deutsch, aber er war Amerikaner, er schlägt in dieselbe Kerne und zwar über die Sintflut sagt er Folgendes. Gut, dass ihr alle sitzt. Ich meine, es ist unfassbar, diese Lügen, Irrlehren auch nur zu formulieren und weiterzugeben. Er sagt, wir haben es hier nicht mit einer historischen Erzählung zu tun. Der Schwerpunkt der Geschichte, also der Schwerpunkt der Sintflut, liegt nicht auf der Flut, sondern auf der Veränderung, die in Gott vor sich geht und einen Neuanfang für die Schöpfung ermöglicht. So unfassbar. Ja, nun, das sind Zitate aus evangelikalen Bibelkommentaren. Ja, das sind einfach nur ein paar Beispiele, dass man nicht alles glauben kann, was da draußen geschrieben steht. Auch wenn es von hochdekorierten Akademikern ist, auch wenn es Theologen sind, auch wenn es Linguisten und Hebraisten sind, du darfst nicht alles glauben, was da steht. Nun, auch ChatGPT darfst du nicht blind vertrauen. Ja, beim Vorbereiten habe ich auch ein paar Recherchefragen gestellt und ich bekam ein paar Antworten, die sahen hochakademisch aus. Ich war wirklich überrascht. Und zwar sogar mit Zitaten von den einzelnen Autoren, die das gesagt haben. Und ich hatte zufällig eins dieser Bücher von Gleason Archer. Ich kannte den Theologen und sein Buch Encyclopedia of Bible Difficulties. Und dann dachte ich, oh, ich will mal nachprüfen, auf welcher Seite er das sagt, weil ChatGPT hatte tatsächlich das direkte Zitat dort. Und dann suche und stell fest, ChatGPT hat genau das Gegenteil gesagt von dem, was er eigentlich behauptet hat. So unfassbar. Du darfst nicht alles glauben. Wem können wir glauben? Wir können jemandem glauben. Der Einzige, der immer die Wahrheit sagt, der sich nie geirrt hat, dessen Wort seit der Ewigkeit bis in alle Ewigkeit bleibt. Nun, die Sintflut ist eine wahre Begebenheit. Es ist keine Mythologie, es ist keine Sage, es ist keine Legende, sondern es ist historische Realität. Nun, wenn wir 1. Mose 6 bis 9 als Sage abstempeln, wisst ihr, was wir mit dem Rest der Schrift tun können? Dann können wir den Rest der Schrift, eigentlich die ganze Bibel, in Mülleimer werfen und sagen, es ist nichts wahr. Warum? Weil alle Propheten des Alten und Neuen Testaments waren überzeugt davon, dass die Sintflut eine absolute historische Realität war. Jesaja bezieht sich darauf, Jesaja 54, 9. Hesekiel bestätigt es, 1. Chronik bestätigt es, Lukas bestätigt die Existenz, Petrus erwähnt mehrmals die Sintflut, der Hebräerbriefschreiber erwähnt es. Und allen voran, wer noch? Christus ist überzeugt, dass Noah keine Mythologie war und dass die Sintflut wirklich stattgefunden hat. Wenn Christus nicht davon überzeugt ist, wer dann? Nun, drittens, was du dir merken musst, ist, die Sintflut war eine weltweite Flut. Nun, manche Theologen, die leugnen die Sintflut ganz und gar. Und andere Theologen, sie wollen argumentieren, dass die Sintflut nicht weltweit war, sondern dass es nur eine lokale Flut war, die auf ein babylonisches Tal begrenzt war. Ich zitiere hier wieder einen der evangelikalen Theologen. Wohl bemerkt, das sind alles Leute, wo man eigentlich denkt, die sollten aus unserem Lager kommen, aber irgendwie weiß man nicht so recht, auf wessen Seite sie stehen. Tramper Longman und John Walton, auch sehr bekannte Theologen, die schrieben ein Buch, The Lost World of the Flood, bei IVP, erschienen, und sie behaupten, dass die Sintflut, und hört gut zu, literarisch als globales Ereignis dargestellt wird. Das heißt auf gut Deutsch, also literarisch wird sie so dargestellt, als wäre sie global gewesen. Aber dies sei eine absichtlich übertriebene Sprache, die nur verwendet werde, um die große Bedeutung der Sintflut hervorzuheben. Als historisches Ereignis könne die Sintflut nicht global gewesen sein, da dieses durch die geologischen Aufzeichnungen ausgeschlossen werde. Unfassbar, was diese Männer sagen. Ja, und man fragt sich, warum kommen sie zu dieser Schlussfolgerung? Nun, ich habe im Wochenblatt wohl bemerkt, dass nicht ausgedruckt wurde von zwei Druckern heute Morgen, aber ihr habt vielleicht den digitalen Link bekommen, dort besonders zwei Links reingesetzt, und zwar zu einem Buch, das ist bei CLV erschienen, Fragen an den Anfang, und dort ist Kapitel 10, behandelt tatsächlich diese Frage, war die Sintflut weltweit, und zeigt auf, ja, dass sie tatsächlich weltweit war. Und dann ist dort noch ein anderer Link, und zwar zu Answers in Genesis, sogar ein deutscher Link, und zwar ist die Sintflut ein Mythos. Ja, sehr gut argumentiert und nachvollziehbar zu verstehen und zu sehen, ja, wir finden auf der ganzen Welt Spuren der Sintflut, wenn man sie sehen will. Nun, wir werden immer wieder ein paar herausgreifen. Ja, bin erst letztens gestolpert über einige Spuren, die in Dänemark auf einer Insel zu finden sind, wo ein Meteorit eingeschlagen hat und viele Dinge nun sichtbar sind. Ihr dürft die dort an diesen Quellen auch nachlesen. Aber selbst in unserem Text, Mose beziehungsweise der Heilige Geist macht in diesem Bericht über die Sintflut so deutlich, dass es eine globale Flut war, die die ganze Welt überflutet hat. In Kapitel 6, Vers 17, da heißt, sagt Gott, ich werde die Wasserflut über die ganze Erde bringen. Ja, nicht nur ein Tal. Ich meine, für Gott ist die ganze Erde ein Tal, aber über die ganze Welt. Und dann sagt er, um alles Fleisch zu vertilgen. Kapitel 7, Vers 19 heißt es, die Wasser nahmen so sehr überhand, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt waren. Alle. Auch der Himalaya, der Mount Everest. Und dann heißt es Kapitel 7, 23, und Gott vertilgte alles Bestehende auf dem Erdboden vom Menschen bis zum Vieh. Es war eine weltweite Flut, eine weltweite Katastrophe. Die schlimmste, die die Welt jemals gesehen hat. Aber nicht die schlimmste, die sie je sehen wird. Nun, der vierte Merksatz, den ihr euch merken müsst, ist, die Bibel nennt uns, was geschah, warum es geschah, aber die Bibel sagt sehr wenig darüber, wie es geschah. Nun, wir sind super neugierig, nicht wahr? Wir würden gerne alles wissen, vor allem wie es geschah. Ja, da brennen uns so viele Fragen unter den Nägeln. Ja, vor allem hatten so viele Tiere Platz auf der Arche. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und die ganze Nahrung. Ja, waren Dinosaurier auf der Arche? Ja, die waren da. Werden wir nachher noch sehen. Ja, all diese Fragen werden auch in dem Buch von CLV Fragen an den Anfang beantwortet. Ihr könnt dort sogar nur das PDF herunterladen. Ja. Ja, oder wir stellen Fragen wie, hat es vor der Sintflut geregnet? Woher kamen die riesigen Wassermassen? Ja, allen voran, gibt es die Arche heute immer noch? Ja, das wäre so cool. Nun, es gibt sie. Sie steht in Texas, aber das ist eine nachgebaute Arche. Nur entsprechend der Maße. Nun, wir stehen so sehr in der Gefahr, dass wir uns auf das Wie konzentrieren. Wie ist alles geschehen? Aber was war das Wichtigste? Was hat Gott, was wollte Gott kommunizieren? Er wollte kommunizieren, was ist geschehen und warum ist es geschehen? Und das ist das Allerwichtigste, bevor man sich über all die Wie-Fragen den Kopf zerbricht. Die Sintflut ist eine Begebenheit von Gericht und Gnade, von Zerstörung und Rettung. Und hör gut zu, die Sintflut ist der größte Beweis für Gottes Gericht, den die ganze Menschheitsgeschichte jemals gesehen hat. Und unser Kapitel heute, also den Rest von Kapitel 6, dort sehen wir, dass die Vorbereitungen für den Tag des Gerichts beschrieben werden. In gewisser Weise ist die Sintflut, man könnte fast sagen, die Miniaturausgabe von Gottes gewaltigem Gericht. Sehen wir am Ende bei Petrus. Er macht es deutlich. Und genauso wie jeder Mensch, der damals zur Zeit Noahs auf dieser Erde lebte und diesem Tag des Gerichts, an dem es begann zu regnen, entgegenging. Ja, niemand ist diesem Tag entkommen, weder Noah noch seine Zeitgenossen. Genauso steuert jeder Mensch auf diesem Planeten auf den großen Tag des Gerichts zu. Und niemand, genau wie damals niemand entkam, genauso entkommt heute niemand dem großen Gericht Gottes. Und die Frage, die wir uns natürlich stellen, ist, wie leben wir in dieser Vorbereitung? Wie leben wir in dieser Erwartung des großen Gerichts? Und darauf gibt uns dieses Kapitel Antwort. Nun, bevor wir gleich den den ersten Teil lesen, möchte ich kurz, ich habe das Chiasmus der Sintflut genannt. Ihr habt es entweder digital bekommen oder vielleicht als Papierzettel. Wenn man diese Kapitel 1. Mose 6, 7, 8 und 9 ein bisschen untersucht, dann stellt man tatsächlich fest, dass es eine einzige Erzählung ist, die sowohl Mose als auch der Heilige Geist wirklich mit Bedacht niedergeschrieben haben. Wir finden sehr viele Parallelen, und man nennt das in der Literatur ein Chiasmus. Ja, ihr seht, das heißt, am Anfang und am Ende sind Dinge, die sind sehr ähnlich oder gleich, und das rutscht dann immer weiter, und in der Mitte ist ein Höhepunkt. Und das ist, nun, man kann es ein bisschen unterschiedlich arrangieren und anordnen, aber im Großen und Ganzen sieht man tatsächlich das. Und oft sind es sogar dieselben Worte im hebräischen Text, die verwendet werden, ja. Wir sehen Kapitel 6, Vers 1 bis 8, dass Sünde zur Sintflut führt, ja, die Gottessöhne, die Bosheit der Menschen. Und ganz am Ende sehen wir, die Sünde hat die Sintflut überlebt, ja, wo Noah sich betrinkt und in seinem Zelt sich entblößt. Ja, dann rutscht es ein wenig weiter in die nächste Ebene, dann werden Noahs drei Söhne genannt, Sem, Ham und Japhet, ja. Und unten am Ende, das ist so wie Buchstützen, die immer mehr zusammenrücken, sieht man Noahs Nachkommen wieder, Sem, Ham und Japhet. Dann sehen wir C, ja, Gott sieht die Verderbtheit der ganzen Erde und er beschließt, die Erde zu zerstören. Und am Ende sehen wir, Gott verspricht, die Erde nicht mehr zu verderben. Ja, dann angesichts der Zerstörung allen Lebens gibt Gott Anweisungen zum Überleben, ja, wie sie bauen sollen, was sie als Nahrung nehmen sollen und essen sollen. Und am Ende sehen wir, angesichts des erneuerten Lebens gibt Gott Anweisungen ebenfalls wieder zur Nahrung. Ja, da kommen wir dann eher gegen später drauf. Ja, dann sehen wir, sie betreten die Arche nach Gottes Gebot und sie verlassen die Arche nach Gottes Gebot. Die Sintflut beginnt, die Arche wird verschlossen, ja, 7 Tage, nach 7 Tagen beginnt die Sintflut, und am Ende sehen wir, die Sintflut, die endet und das Fenster der Arche wird geöffnet. Und dann die vorletzten Parallelen, ja, die Wasser schwellen an, 150 Tage. Und dann sehen wir, die Wasser nehmen ab, ebenfalls 150 Tage. Und in der Mitte liegt der Höhepunkt, auf den Mose und der Heilige Geist hinweisen wollte, nämlich alles Leben stirbt und Gott gedenkt Noah und aller Tiere. Ja, das heißt, wir sehen tatsächlich hier, dass es selbst literarisch ein Meisterwerk ist, das unfassbar ist, ja. Das Gott niederschreiben ließ, uns zu hinterlassen. Nun, lasst uns beginnen und wir lesen 1. Mose Kapitel 6, Vers 9 bis 12 zunächst. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Und Noah hatte 3 Söhne gezeugt. Sem, Ham und Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gott und die Erde war erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Nun, in diesen wenigen Versen, da haben wir eine Gegenüberstellung, vielleicht habt ihr es gesehen, und zwar zwischen Noah und, man könnte sagen, und der Text sagt, der Erde. Das heißt, alle anderen Menschen, der Rest der Menschheit, die gelebt haben. Über Noah heißt es, dass er gerecht und untadelig war, und über den Rest der Menschheit heißt es, dass sie verderbt und mit Frevel erfüllt waren. Nun, diese Verse, die machen deutlich, dass Gott beurteilt, Gott evaluiert, Gott prüft. Und zwar prüft Gott sowohl Individuen als auch ganze Gruppen. Gott beurteilt individuelle Menschen, jeden einzelnen Menschen, aber Gott beurteilt auch ganze Völker, Gott beurteilt ganze Gesellschaften. In Offenbarung sehen wir sogar, Offenbarung 2 und 3, Gott beurteilt sogar jede Gemeinde. Nun, diese Verse bringen nicht nur zum Ausdruck, dass Gott beurteilt, sondern sie bringen auch zum Ausdruck, wer beurteilt. Nämlich Gott beurteilt. Er ist derjenige. Nun stellt euch vor, die Nachbarn, die Zeitgenossen Noahs, die sollten sich selbst gegenseitig beurteilen. Was würden die sagen? Oh, die hätten wahrscheinlich diesen Begriff verderbt gar nicht gebraucht. Sagten, ach nein, der ist ganz okay, mein Nachbar. Vielleicht haben sie sogar eher als Noah, als den Bösewicht angesehen. Er ist ein Spinner, er ist ein Klimasünder. Wie kann er nur die ganzen Bäume fällen, um seine Arche zu bauen? Er ruiniert die ganze Wirtschaft, so viel Nahrung, wie er sich anhäuft, das reicht für eine ganze Armee. Vielleicht hätten sie auch gesagt, wenn er seinen Nächsten wirklich liebt, dann würde er aufhören zu predigen, denn wir können dieses Geschwafel von Gericht und Zorn nicht mehr ertragen. Aber es sind nicht die Zeitgenossen Noahs, die beurteilen, sondern es ist Gott, der beurteilt. Und er sagt über Noah, er ist gerecht und untadelig. Nun, diese Kapitel, hier sind ganz viele Worte, die das erste Mal vorkommen und sehr wichtig sind, vor allem im Gesetz Moses. Und dieses Wort gerecht, auf Hebräisch Tzadik, es kommt hier das erste Mal überhaupt in der Bibel vor. Ja, gerecht bedeutet, was bedeutet gerecht? Gerecht bedeutet, dass eine Person juristisch betrachtet an einem Maßstab geprüft wird und nach diesem Maßstab unschuldig ist oder im Recht ist. Das heißt, sie hat diesen Maßstab erfüllt. Und es wird über Gott gesagt, dass er gerecht ist, all sein Tun ist gerecht, 5. Mose 32, 4. Und es wird über Menschen gesagt, die Gott als gerecht betrachtet. Nun, damit haben wir ein Problem. Nun, stellt euch vor, Gott nimmt seinen Maßstab, also seinen Zollstock, nicht unseren Zollstock, und er legt seinen Maßstab an jeden Menschen an. An dich, an mich, an Noah, an die Zeitgenossen von Noahs, an jeden Menschen, der auf der Erde lebt. Und die Frage ist, wann ist der Mensch nach diesem Maßstab in Gottes Augen gerecht? Nun, Hiob, er trifft den Nagel auf den Kopf. Er sagt in Hiob 4, Vers 17, kann wohl ein Sterblicher gerecht sein vor Gott? Oder ein Mann rein vor seinem Schöpfer? Das ist eine rhetorische Frage und die Antwort ist nein. Kein Mensch, kein Sterblicher kann gerecht sein vor Gott. Warum? Jeder Mensch hat gesündigt. Jeder Mensch hat Schuld gegen Gott aufgeladen und trägt es wie ein Rucksack mit sich herum. Jedes böse Wort, jede böse Tat und sogar jeder böse Gedanke. Nun, die Frage ist, wie kann ich dennoch vor Gott gerecht erscheinen? Das ist eine Frage. Hat Gott vielleicht sowas wie eine Toleranzgrenze? Ja, vielleicht irgendwie so, wir kennen das im Straßenverkehr, wenn wir geblitzt werden, da gibt's immer eine Toleranzgrenze. Vielleicht hat Gott sowas auch. Ja, so 5 Sünden pro Tag sind erlaubt. Aber ab der 6. Sünde fällst du von gerecht auf, du bist verderbt. Ja, hat Gott sowas? Nun, nicht wirklich. Ja, wir wissen, Paulus, der sagt, wer ein Gesetz gebrochen hat, der ist im ganzen Gesetz schuldig geworden. Ja, er ist mit dem ganzen Gesetz kollidiert. Er ist ein Gesetzesübertreter. Aber wie urteilt Gott dennoch? Ich meine, kann es sein, vielleicht urteilt Gott ja nach der Schwere der Sünde. Das heißt, eine kleine Sünde ist ganz okay, aber bei einer großen Sünde, da fällst du von diesem Status von gerecht auf, du bist verderbt. Ja. Hängt das an der Größe der Sünde zusammen? Nun, wir wissen, das hängt auch nicht daran. Weil Jesus sagt, wer eine Frau ansieht und sie nur in seinen Gedanken begehrt, Diese Sünde ist genauso schlimm wie der Ehebruch, den er begangen hätte. Ja, also es liegt nicht an der Schwere der Sünde. Aber wie beurteilt Gott dennoch, ob jemand gerecht ist oder nicht gerecht? Nun, vielleicht macht Gott einen Vergleich. Und er sagt, okay, verglichen zu allen anderen, die Zeitgenossen von Noah, war Noah so gerecht, okay, dass er ihn rettet. Ja, einfach ein Vergleich. Alle anderen sind so schlimm, aber Noah ist ein bisschen besser und deswegen rette ich ihn und er ist gerecht. Nun, das bedeutet, würde Gott immer die 10 besten %, die moralisch sind, retten? Ja, im Fall von Noah waren es nicht wirklich 10%. Es war auch nicht wirklich 1%. Es war noch nicht mal ein Promille, sondern es war, keine Ahnung, noch viel weniger. Nein, nein. Nun, ich hoffe, ihr versteht die Frage. Ab wann ist jemand vor Gott gerecht und wann nicht? Nun, außerdem wird Noah als untadelig bezeichnet. Das Wort wird 91 Mal im Alten Testament verwendet. Das bedeutet vollständig, vollkommen, gesund, fehlerlos. Und es wird meist für ein Opferlamm oder ein Opfertier bezeichnet, das makellos sein sollte, das keine Gebrechen hatte. Und wenn man diese Verse hier in 1. Mose 6 so liest, dann könnte man annehmen, Noah war jemand, der vielleicht nie gesündigt hat. Man könnte denken, Noah hat immer getan, was gut und richtig ist. Noah war das perfekte Kind. Noah war der perfekte Teenager. Noah ist der perfekte Ehemann, der perfekte Vater, der beste Nachbar. Noah hat nie gesündigt. Nein, das stimmt nicht. Am Ende, wir haben vorhin schon angedeutet, in 1. Mose 9, am Ende des Kapitels, sehen wir, dass Noah so viel Wein getrunken hat, dass er betrunken ist und sich nackt in seinem Zelt auszieht und noch nicht mal weiß, was geschehen ist. Nun, er hat gesündigt. Das war nicht untadelig. Aber wie konnte Gott ihn dennoch gerecht bezeichnen? Wie konnte Gott ihn als untadelig bezeichnen? War es Noahs eigene Gerechtigkeit, die ihn so untadelig machte? Nun, da hilft uns Hebräer ein bisschen mehr auf die Sprünge. Und zwar Hebräer 11, Vers 7. Das ist so ein wichtiger Vers, den müsst ihr euch merken, ja, im ganzen Zusammenhang mit Noah, weil der Hebräerbriefschreiber nochmal Bezug auf ihn nimmt. Und dort heißt es, da sagt der Hebräerbriefschreiber, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, das heißt über das Gericht, ja, das Gericht, das kommen soll. Durch Glauben baute er, von Gottesfurcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn, also durch den Glauben, verurteilte er die Welt. Und nun, auf diese Worte will ich hinaus. Und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Nun, hier sehen wir etwas sehr Wichtiges. Es war nicht Noahs eigene Gerechtigkeit, die ihn rettete, sondern es war eine vererbte Gerechtigkeit. Nun, was ist ein Erbe? Wer von euch hat schon Erbe ausbezahlt bekommen? Vielleicht der ein oder andere. Du kannst ein Erbe nicht erarbeiten. Du kannst es nicht verdienen. Du kannst ein Erbe nur bekommen, wenn, in Deutschland nennt man es den Erblasser, wenn der Erblasser, das heißt der, der das Erbe gibt, wenn der stirbt. Ansonsten bekommst du kein Erbe. Und das traf auf Noah zu. Er wartete auf den Messias. Weil allein der Messias, wie Daniel 9 es sagt, würde eine ewige Gerechtigkeit hervorbringen. Nun, hör gut zu. Jeder Gläubige des Alten Testaments wurde nicht wegen seiner eigenen Gerechtigkeit gerettet, sondern er wurde gerettet wegen der zugerechneten Gerechtigkeit Christi, die er geerbt hat. Er wurde ein Erbe. Nun, das heißt, Noah glaubte und er erbte Gerechtigkeit, die ihn vor Gott annehmbar machte. Es war nicht seine Gerechtigkeit. Noah glaubte der Verheißung, er glaubte, dass der Retter kommen würde. Und weil Noah glaubte, gehorchte er und er wandelte mit Gott. Das heißt, er hatte eine persönliche Beziehung zu Gott. Er redete mit Gott und Gott redete zu ihm. Und weil er mit Gott wandelte, nahm seine persönliche Gerechtigkeit zu. Das nennt die Bibel einfach die Heiligung. Ja, das heißt, ja, persönliche Gerechtigkeit muss sichtbar werden. Dafür haben wir vorhin im pastoralen Gebet gebetet. Ja, diese Heiligung, sie muss sichtbar werden, aber nicht das rettet dich. Vielleicht bist du verzweifelt. Dein Sündenberg erdrückt dich. Und es schnürt dir die Luft ab. Du schaffst es einfach nicht, Gottes Gebote zu halten. Du erreichst diese Gerechtigkeit Gottes nie im Leben. Weißt du was? Genau dort will Gott dich haben. Gott will, dass du erkennst, dass deine Gerechtigkeit dich nicht rettet. In Römer 9, Vers 30, da sagt Paulus Folgendes. Er sagt, was wollen wir nun sagen? Und er führt viele Argumente auf. Und er will sagen, dass die Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben. Wie? Und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben. Das heißt, diese Gerechtigkeit, die du brauchst vor Gott, damit er dich als gerecht bezeichnet, bekommst du nur durch Glauben. Nur eine perfekte Gerechtigkeit macht dich vor Gott annehmbar. Und diese Gerechtigkeit kannst du dir nicht verdienen, du kannst sie nicht abbezahlen, du kannst sie nicht erwirken, du kannst sie nur erben durch Glauben. Christi Gerechtigkeit ist meine Gerechtigkeit. Christi Gerechtigkeit ist deine Gerechtigkeit. Nun, vielleicht bist du aber auch stolz. Und du sitzt hier und du klopfst dir mit deinen unsichtbaren Augen ein bisschen auf die Schulter. Du bist kein so schlechter Mensch. Gott kann mit dir eigentlich im Großen und Ganzen zufrieden sein. Nun, ein paar kleine Kavaliersdelikte, so hier und da, aber im Großen und Ganzen bist du gar nicht so schlimm. Nun, weißt du, Römer 9 geht weiter. Mit Vers 31, der ist jetzt nicht eingeblendet, ich fasse ihn kurz zusammen. In Vers 31 steht, dass Israel, das ist das Argument von Paulus, Israel, die so gerecht sein wollen, dass sie sogar Minze und alles Mögliche, was sie auf der Straße gerade so pflücken können, verzehnten. Und er sagt dort, sie haben die Gerechtigkeit Gottes nicht erreicht. Das heißt, die ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten wollen, die durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott stehen wollen, die wirklich hart versuchen, die sich wirklich anstrengen, alles korrekt zu machen, die werden von Gott nicht als gerecht bezeichnet, weil sie die Gerechtigkeit Christi ablehnen und ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten. Paulus macht in Vers 32, Römer 9, Vers 32 so deutlich. Sie wollten mit ihrer Gerechtigkeit gut vor Gott dastehen. Und Gott sagt zu ihnen, deine Gerechtigkeit ist nicht gut genug. Du kannst dich anstrengen, so viel du willst. Gott hat einen perfekten Maßstab. Null Sünde, null Toleranz. Und du kannst diese Gerechtigkeit nicht bringen, sondern du kannst sie nur erben. Und zwar, weil Christus starb, weil seine Gerechtigkeit zu unserer Gerechtigkeit geworden ist. Und Gott sagt, in deiner Gerechtigkeit, die ist nicht gut genug. Ich beurteile nach meinem Maßstab. Meine Gerechtigkeit, die ich erwarte, ist perfekt. Null Sünde. Nun, halte dich fest. Wenn du meinst, dass deine Gerechtigkeit ganz okay wäre, dann beurteilt Gott dich wie Noahs Zeitgenossen. In Vers 11 heißt es verderbt, erfüllt mit Frevel. Warum? Gott beurteilt nach seinem Maßstab. Und hier dieser Vers 11, hier haben wir das erste Wort ebenfalls, das wieder in der Bibel vorkommt. Es ist als verderbt. Das bedeutet ruiniert. Es ist kaputt, versaut, verdorben. So sieht Gott dich. Und dann heißt es, die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Hebräisch, das Wort kennt ihr sehr gut. Hamas, ja, Gewalt. Unrecht, Gewalttätigkeit, Misshandlung. Nun, Gott beurteilt jeden Menschen und jeder Mensch ist verderbt. Aber offensichtlich potenziert sich diese Verderbtheit manchmal dermaßen, nicht nur ein Mensch, nicht nur zwei Menschen, sondern alle zusammen, und alle zusammen sind noch schlimmer, sind wie eine Atomexplosion, dass Gott beschließt, einzugreifen. Und das tut Gott hier. Und er sagt, ich lösche alles Leben aus. Und Gott hat das immer wieder getan, auch danach, aber nicht in dem Maße. Beim Torbau zu Babel hat Gott eingegriffen, Sodom und Gomorra hat Gott eingegriffen, die Gräueltaten der Kanaaniter, ihr erinnert euch vielleicht so die Hittiter, Ammoniter, Jebusiter, und Gott sagt immer wieder, ihre Gräueltaten sind vor mich gekommen und er will sie auslöschen. Ja. Aber später trifft dasselbe auf das Nordreich zu. Ja, die, so eine geballte Explosion an Boshaftigkeit, dass Gott beschließt, jetzt ist Schluss und jetzt führe ich sie weg. Manchmal gebraucht Gott Naturkatastrophen wie eine Dürre bei Elia oder wie hier. Manchmal gebraucht Gott andere Völker wie die Assyrer oder die Babylonier. Manchmal überlässt Gott die Gesellschaft einfach sich selbst und sie ruiniert sich zugrunde. Wie Römer 1 es sagt, ihre eigene Schlauheit. Und Gott gebraucht es. Gott beurteilt nach seinem Maßstab. Nun, deswegen wandle mit Gott, um seine Gerechtigkeit zu erben, weil Gott beurteilt. Aber Gott ist gut und gerecht und er warnt vor seinem Gericht. Lass uns den nächsten Vers lesen. Und wir stellen fest, dass Gott warnt vor seinem Gericht. Vers 13, da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Ja, dreimal sagt Gott in diesem Kapitel, siehe, Vers 12, Vers 13, Vers 17, ja, das ist so ein Aufmerksamkeitsmarker. Achte darauf. Gott sagt, siehe, achte darauf, ich will die Erde vertilgen. Ich bringe Gericht. Nun, ich muss niemanden nach Erlaubnis fragen. Ich habe es beschlossen. Ich denke, wir sind uns oftmals des Ausmaßes überhaupt nicht bewusst. Und zwar, als Gott sagt, alles Fleisch, meint er alle Menschen, außer Noah und seine drei Söhne und Schwiegertöchter und Frau. Ja, 8 Personen, die gerettet wurden. Ja, Schätzungen, die reichen von 5 Millionen bis 8 Milliarden Menschen, die damals gelebt haben. Henry Morris, er sagt, 3,5 Milliarden ist eine konservativ geschätzte Bevölkerungsdichte von damals. Und stell dir vor, die Menschen sind alle umgekommen. Nun, ob es nun 5 Millionen oder 8 Milliarden waren, ja, es ist unfassbar. Alle Männer und Frauen, Senioren und Kinder. Die junge Mutter, die gerade ihr neues Baby geboren hat und es stillt, sie wird weggerafft. Ja, sowohl die Mutter wie das Baby. Das junge Ehepaar, das gerade geheiratet hat und in den Flitterwochen ist, weggerafft. Alle. Nicht nur die Menschen, sondern alle Tiere. Nun, die Fauna damals, die war sehr üppig. Ja, alle gewaltigen Elefanten. Nun, die mächtigen Dinosaurier, ja, es gab sie. Die kuscheligen Bären, die man gerne am Bart packen würde. Die süßen neugeborenen Welpen, die süßen Bambis, die herumhüpfen. Die interessierten Affen, den farbenfrohen Eisvogel, den seltenen Schneeleoparden, den man kaum zu Gesicht bekommt. Und Gott sagt, alle werden weggerafft. Alles, was Lebensodem hat, wird ausgelöscht. Ich kann es kaum vorstellen. Nun, vor 2 Jahren waren wir als Familie in einem Steinbruch am Rande der Schwäbischen Alb und wir haben ein bisschen Archäologie betrieben, ein paar Fossilien ausgegraben. Man kann das überall in Deutschland tun, überall sind solche Fossilienfelder und ich möchte euch ermutigen, das auf eure Bucketliste zu setzen, weil es einfach großartig, die Sintflut wirklich anzufassen. Und in diesem Fossilienfriedhof, das sind tatsächlich einige derer, die ich gefunden habe. Ja, das sind die Bilder von dort. Wer will, der kann die nachher auch ein bisschen begutachten. Das sind so Schieferplatten, die sind 1 Millimeter, 2 Millimeter, 3, 5 Millimeter. Und in diesen Schieferplatten sind überall diese Ammoniten, diese Meerestierchen. Ja, man sieht, also so unfassbar. Ihr könnt die nachher angucken. Man sieht sie dort. Und wisst ihr, wie viele dort waren? Also in jedem Millimeter Schicht. Ein Tierchen und alle paar Zentimeter. Ich habe also, wenn du nur ein paar Schiefertafeln raushaust, dann denkst du, es ist unfassbar. Unmengen, Milliarden. Es war wie über einen gewaltigen Friedhof hinüberzugehen. Tiere sogar, die es heute gar nicht mehr gibt. Und all das waren Seetiere. Nun, die Meerestiere wurden durch die Sintflut nicht direkt ausgelöscht. Aber die gewaltigen Schlammmassen haben doch viele mit verschüttet, die nicht schnell genug entkommen sind. Es wimmelte auf der ganzen Erde von Leben. Und all das wurde in einem Nu ausgelöscht. Wir können uns das nicht vorstellen. Nun, das Ausmaß der Strafe ist oft in der Regel ein Hinweis auf, wie schwer die Schuld ist. Und da gibt es einen Unterschied, wenn jemand einen Klaps bekommt oder wenn jemand lebenslänglich bekommt. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ich glaube, wir haben uns mit der Sünde dermaßen angefreundet, dass wir uns gar nicht mehr bewusst sind, wie schlimm Sünde wirklich ist. Und hier macht Gott ein Statement und er sagt, Sünde ist gravierend und zwar so gravierend, dass ich alles Leben auslösche. Jeden Menschen, jedes Tier, alles, was Lebensodem hat. Nun, siehst du Sünde auch als so gravierend, so schlimm in deinem Leben? Auch die kleinen Sünden, selbst wenn sie nur in Gedanken passieren, auch wenn es nur ein Wort war, gar nicht so schlimm. Was siehst du es als so gewaltig? Nun, Gott warnt vor seinem Gericht. 2. Petrus 2, Vers 7 sagt über Noah, dass er ein Prediger der Gerechtigkeit war. Das heißt, Noah hat gewarnt vor dem kommenden Gericht. Er hat die Welt verurteilt, sagt Hebräer 11, indem er sagte, dass sie wegen ihrer Ungerechtigkeit sterben werden. Nun, er predigte Gerechtigkeit. Das heißt, er predigte, du brauchst eine absolute, perfekte Gerechtigkeit, die nicht aus dir selbst kommt. Nun Frage, wie hat Noah gepredigt? Ich habe ein Bild mitgebracht. Und zwar so. Seine Taten, sein Werk war nicht zu übersehen. Nun vielleicht kam jeder Nachbar und sagte, Noah, was um alles in der Welt baust du da? Und was würde Noah sagen? Und Noah sagt, weißt du, die Erde ist so böse, so verderbt und mit Gewalt erfüllt, dass Gott beschlossen hat, eine Sintflut zu bringen und alles Leben auszulöschen. Weißt du, ich soll eine Arche bauen und so wird Gott mich, unsere Familie und alle Tiere am Leben erhalten. Und wahrscheinlich hätten seine Nachbarn geantwortet, Noah, du spinnst. Also erstens gibt es gar keinen Gott. Zweitens kannst du gar nicht wissen, was Gott von dir will und was nicht, weil er lässt sich ja hier unten nie blicken. Und drittens war das Leben schon immer so und es wird immer so bleiben. Nun, wahrscheinlich hätte Noah gesagt, weißt du, mein lieber Nachbar oder Zeitgenosse oder wer auch immer, vielleicht Arbeitskollege oder Eltern von Kindern, die in der Schule waren, weißt du, ich möchte dich warnen. Gott beurteilt nach seinem Maßstab. Du brauchst eine perfekte Gerechtigkeit, um dem Gericht Gottes entgegenzukommen, zu entfliehen. Nun, wende dich zu Gott dann wendet Gott sich zu dir. Wahrscheinlich hätte sein Nachbar gesagt, ach Noah, du tust mir so leid. Du bist so ein netter Kerl, aber du bist so fanatisch. Du bist so altbacken. Entspann dich mal. Es wird sich nichts ändern. Und lass mich mit dem heiligen Gequatsch einfach in Ruhe. Nun, Noah, er hat Jahrzehnte an der Arche gebaut. Und er hat nicht alleine gebaut. Er hat ganz gewiss hat er eine Menge Tagelöhner dort gehabt, weil so ein Konstrukt kriegt man nicht alleine gebacken. Er musste Bäume roden, er musste Bretter sägen, er musste ein Ständerwerk errichten, er musste die Planken anbringen, er musste Stockwerke errichten, er musste Räume erstellen. Nun, er musste Tonnen an Getreide und Obst und Dürrobst und Futter und Stroh beschaffen. Vielleicht hat Frau Noah Sauerkraut eingemacht, Gurken und Tomaten eingemacht. Alles, sagt Gott, was zur Speise dient, sollst du einpacken. Nun, seine Angestellten, die waren dankbar für einen guten Job bei diesem Spinner Noah, aber er bezahlt gut und er behandelt gut. Und wahrscheinlich, wenn es Mittagessen von Frau Noah gab, haben sie vielleicht sogar die Augen geschlossen, sie haben die Hände gefalten und am Ende, nachdem Noah gebetet hatte, haben sie vielleicht alle Amen gesagt. Aber es hat sie nicht gerettet, weil sie nicht glaubten. Sie kamen alle um. Und sogar sie haben mitgebaut an dieser Arche. Nun, Noah hat ganz sicher nicht von morgens bis abends in jeder Fußgängerzone der Stadt oder jeder Stadt gepredigt, weil er musste schlussendlich Arche bauen. Aber er nutzte jede Gelegenheit, auf das Gericht hinzuweisen. Und so nennt Petrus ihn einen Prediger der Gerechtigkeit. Und Petrus sagt, dass wir genau dasselbe tun sollen. In 1. Petrus 2, Vers 11, da sagt Petrus, führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleugnen, ja, wahrscheinlich haben sie zu Noah gesagt, du bist der Böse, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen. Und dann sagt Petrus, doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, wir sehen hier wieder das Wort, der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Nun, vielleicht stellst du dir die Frage, ich finde diesen Vers so wichtig. Heiligt Gott den Herrn in euren Herzen. Und du denkst, was um alles in der Welt, was ist damit gemeint? Nun, wir haben vorhin einen Kran gesehen, ja. Und ihr kennt überall, sind hier in Berlin Kräne. Das heißt, damit ein Kran die Last da draußen heben kann, was braucht er? Ein Gegengewicht, richtig? Das kennt ihr alle, ja, es sitzt ziemlich nah am Kran. Das heißt, und das ist, was Petrus meint. Er sagt, heiligt den Herrn in euren Herzen. Das heißt, das ganze Gegengewicht muss der Herr sein. Wenn der Herr so fest ist, so schwer wiegt in deinem Herzen, dann kannst du da draußen jede Menge Lasten ziehen und vor Menschen Zeugnis geben und deine guten Werke sichtbar werden lassen. Gott warnt vor seinem Gericht. Und deswegen, lass dich warnen, wenn du noch nicht gerettet bist, und warne du andere. Paulus tut genau dasselbe. In Apostelgeschichte 17 predigt er auf dem Areopag. Und was sagt er? Dasselbe, wie Noah gesagt hat. Er sagt, Gott gebietet allen Menschen Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, wo er den ganzen Erdkreis, jetzt kommt wieder das Wort, in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er bestimmt hat, den er beglaubigt hat und ihn aus den Toten auferweckt hat. Das ist unsere Botschaft in dieser Welt. Der Gott, der dich geschaffen hat, er wird seinen Maßstab zücken und dich richten nach seiner Gerechtigkeit. Wilhelm Busch sagt, wenn jemand mir sagt, es gibt kein jüngstes Gericht, dann antworte ich, wir können ja abwarten, wer recht hat. Das Problem ist nur, für den, der abwartet und der es leugnet, es ist zu spät. Wir sind Botschafter Gottes. Lass dich warnen und warne andere. Lass dich versöhnen mit Gott. Nun, wir haben gesehen in diesem Kapitel, dass Gott ein gewaltiger Richter ist. Er löscht alles Leben aus. Aber selbst wenn Gott den Lohn der Sünde ausbezahlen muss, und wir wissen, der Lohn der Sünde ist der Tod, so ist Gott dennoch ein Gott des Lebens und nicht ein Gott des Todes. Gott liebt das Leben und nicht den Tod. Er will nicht den Tod des Gottlosen, sondern dass er umkehrt und lebt. Und das sehen wir hier in diesem Kapitel in besonderer Weise. Er will das Leben bewahren, obwohl Gott es richten muss. Nun, lasst uns weiterlesen ab Vers 14 bis Vers 21. Und wir sehen, dass Gott hier detaillierte Anweisungen für seine Rettung gibt. Nun sagt Gott zu Noah, wie die Arche gebaut werden soll. Mache dir eine Arche aus Tannenholz. In Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen. Und so sollst du sie machen. 300 Ellen lang soll die Arche sein. 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Eine Lichtöffnung sollst du für die Arche machen. Eine Elle hoch, ganz oben an der Arche sollst du sie ringsherum herstellen. Und den Eingang der Arche sollst du an ihre Seite setzen. Du sollst ihr ein unterstes, zweites und drittes Stockwerk machen. Denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das Lebensodem in sich hat, zu vertilgen unter dem ganzen Himmel. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem, was lebt, von allem Fleisch sollst du je zwei in die Arche führen, dass sie mit dir am Leben bleiben. Und zwar sollen es ein Männchen und ein Weibchen sein. Von jeder Art der Vögel und von jeder Art des Viehs und von jedem Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Von allen sollen je zwei von jeder Art zu dir kommen, damit sie am Leben bleiben. Du aber nimm dir von jeglicher Nahrung, die gegessen werden kann, und sammle sie bei dir an, damit sie dir und ihnen zur Speise diene. Das war die Bauanleitung Gottes, die detaillierten Anweisungen, damit Noah gerettet wird. Nun, er sagt, baue dir eine Arche. Ja, das hebräische Wort hier ist nicht Schiff oder Boot, sondern es ist eine Box, ein Kasten. Ja, es ist sehr spannend, es ist dasselbe Wort wie das Kästchen aus Schilfrohr, in das Moses Mama ihn hineingelegt hat auf dem Nil. Es ist dasselbe Wort, ein Kasten in gewisser Weise. Und dann soll Noah ihn aus Tannenholz bauen. Oder die Schlachter, Luther und Menge sagen Tannenholz, Elberfelder, Zürcher, CSV, die sagen Gopherholz. Das ist sehr wortwörtlich übersetzt. Kein Mensch weiß, was Gopherholz ist. Keil und Delitzsch, sie sind der Ansicht, dass es sich um Zypressenholz handelt. Und es wäre gut möglich, weil das Zypressenholz war sehr witterungsbeständig. Das heißt, dieses Holz, aus dem die Arche gebaut werden soll, ich meine, es muss erstmal 100 Jahre überleben, bis die Arche überhaupt fertig gebaut ist, und dann ein ganzes Jahr hochseetauglich sein. Ja, Zypressenholz war weitgehend resistent gegen Fäulnis, gegen Pilze und Insektenbefall. Und dann soll Noah sie mit Pech verschmieren. Ja, manche nehmen an, das ist irgendwie so eine Art Bitum gewesen. Ja, das einzige Problem ist, dass Bitum aus Erdöl kommt. Und Erdöl ist organischen Ursprungs, das heißt, kommt von Lebewesen. Und sehr wahrscheinlich ist das ganze Erdöl, das wir heute vorfinden, erst durch die Sintflut entstanden. Ja, in Answers in Genesis, da findet ihr einen guten Artikel, dort heißt es, dass alle verfügbaren Beweise darauf hindeuten, dass das Erdöl durch einen katastrophalen Ursprung entstanden ist. Ja, es gab überall sehr viel organisches Material, alle Bäume, die Wälder, auch die Tiere. Und die wurden entwurzelt und weggefegt und die riesigen Mengen wurden zu Kohleflößen zusammengepresst und durch den Schlamm entstand hoher Druck und die Temperatur in ihnen war so stark, dass aus den organischen Stoffen Rohöl und Erdgas entstand. Ja. Nun wissen wir, dass erstens Noah seine Arche nicht mit Bitum versiegelt hat. Und wir wissen, dass das Erdöl erst später entstand. Das hebräische Wort hier ist Kofer. Nicht Gofer, wie vorhin, sondern Kofer. Und vermutlich ist es ein Harz, mit dem Noah die ganzen Bretter sowohl innen wie außen versiegelt und imprägniert hat, damit sie wasserbeständig sind. Ebenfalls sehr spannend, ich habe gesagt, hier kommen viele Worte vor, die das erste Mal überhaupt vorkommen. Dasselbe Wort ist, das später Mose verwendet für Sühnung. Er sagt, das Volk soll gesühnt werden, das heißt bedeckt werden. Dasselbe Wort, wie was hier Noah mit der Arche tut. Nun, dann werden uns die Maße der Arche genannt. Also die Arche, die ist 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch. Sie ist nicht als Schiff entworfen. Ja, es gibt unterschiedliche Modelle. Ihr seht auch hier, man weiß nicht genau, wie sie aussieht. Sondern als Kasten, um einfach das Leben zu bewahren. Die Arche, sie hatte kein Segel, sie hatte keinen Antrieb wie ein normales Schiff. Die Arche hatte keine Brücke für einen Kapitän. Die Arche hatte kein Steuerruder, um zu manövrieren. Sie war einfach nur eine Box, die schwimmen sollte und so stabil wie möglich sein soll. Ja, die Arche, sie hatte die idealen Proportionen für die größtmögliche Stabilität. Sie konnte gigantische Wellen standhalten, und zwar Wellen von 33 Meter Höhe. Das heißt, so war sie konzipiert, um solchen Wellen Bestand zu halten. Ein Autor, der schreibt, selbst wenn man die Arche um fast 90 Grad kippen würde, würde sie nicht kentern wie ein Kajak, sondern sie würde sich wieder aufrichten und zurückgehen. Sie war so gebaut, dass sie zwischen diesen riesigen Wellen sich mitbewegte und dadurch waren im Inneren nur minimale Erschütterungen. Es gibt einen großen Konstrukteur mit Namen Brunel, Isambard Kingdom Brunel, 1806 bis 1859. Er war einer der größten Ingenieure Englands. Er hat Tunnel gebaut, er hat große Brücken und Viadukte gebaut für die Bahngesellschaft. Aber nebenbei, gegen Ende seines Lebens, hat er Schiffe gebaut. Er entdeckte, dass die idealen Bauverhältnisse für ein Schiff folgendermaßen sind. Und zwar die Länge ist 10-mal die Höhe und 6-mal die Breite. Nun, wenn wir überlegen, was das für Maße sind. Das sind die Maße der Arche gewesen. Er entwarf drei Schiffe, und zwar die SS Great Western, das ist das zweite Schiff, ja, 1838, die war 72 Meter und die war aus Holz gebaut. Dann entwarf er die SS Great Britain, das ist die da oben, also ja, die dritte von unten, 1845, die war 98 Meter und zwar war die schon aus Eisenrahmen. Und dann entwarf er die SS Great Eastern. Das war 1858, ganz oben. Die war 211 Meter. Das erste Schiff, das größer wie die Arche war, bis dato. Und bis 1858 war die Arche das größte weltweit gebaute Schiff, bis die SS Great Eastern vom Stapel lief. Sie wurde Leviathan genannt, das war der Arbeitstitel. 19 Tonnen Wasserverdrängung, sie wurde in Liverpool gebaut. Und sie wurde nach den Maßen der Arche gebaut, nur dass der Kiel ein bisschen spitzer war. Ja, ist unfassbar. Bis heute ist die Arche das größte je gebaute Schiff. Ja, 1909 wurde noch ein amerikanischer Sechsmaster Wyoming gebaut, der ungefähr die gleichen Maße hat wie die Arche. So unfassbar. Allerdings nun in unserer modernen Zeit, die Titanic, die ist ein bisschen größer, die war 269 Meter. Queen Mary, die ist in diesem Jahrhundert 2004 gebaut worden, die ist 345, aber alle aus Stahl. Nun, Gott, der beste Ingenieur, erkannte die besten Proportionen, um eine Arche zu bauen. 10-mal die Höhe und 6-mal die Breite. Nun, oft fragt man sich, war genügend Platz auf dieser Arche, dass alle Tiere reinpassen? Nun, schaut noch mal in Vers 19 und 20 hinein. Nun, Noah, der soll nicht alle Tiere mitnehmen, die es gibt, sondern nur 2 davon, ein Männchen und ein Weibchen. Außerdem soll er von jedem Tier nicht jedes Paar mitnehmen, sondern es heißt immer von jeder Art. Nun, und das reduziert die Anzahl der Tiere, die in der Arche mitgenommen wurden, erheblich. Nun, zum Beispiel, es gibt ungefähr 175 Hunderassen. Noah